Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform Montag bis Donnerstag. Heute haben wir letzteren, das heißt, ja, zu diesen Tagen in der Woche sprechen wir heute über ein Thema, das uns irgendwo alle angeht, nämlich die Zukunft irgendwo, die Zukunft der Stadt Ulm. Und dazu haben wir jemanden im Studio, die sich mit diesem Thema arbeitsmäßig und jobmäßig auch sehr eng befasst. Und das ist von der Stadt Ulm. Bei Radio Free FM. Für dich ist es Radio Premiere.
Ja, und genau. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Tatsächlich ist es mein erstes Mal bei
Free FM. Freut mich, dass du da bist und wir eine Stunde heute über die Zukunft der Stadt sprechen können. Und natürlich ein Thema, was sehr, sehr viel irgendwo an Themen irgendwie beinhaltet. Sehr, sehr viele Einzelne, Beteiligte und Projekte. Und das wollen wir heute einfach mal darstellen, wollen wir heute mal ein bisschen in die Tiefe blicken und vor allem auch auf einen Termin hinweisen, der dann im Juni stattfinden wird. Aber da kommen wir dann gleich darauf. Zuerst, Rebecca, wie wir es immer so handhaben hier in der Plattform, wollen wir doch unseren Hörern mal dich als Gast vorstellen. Insofern erklär mal kurz den Hörern ein klein bisschen, wer du bist, was du machst, so kurze Vorstellrunde mit all den Punkten, die du denkst, die die Hörer denn zunächst schon mal vorab wissen sollten, damit sie auch ein bisschen wissen, wer ist denn die Rebecca Schmidt und was macht sie und wie kommt sie überhaupt dazu?
Ja, vielen Dank. Also ich arbeite bei der Stadt Ulm, genauer gesagt bei der Abteilung Digitale Agenda im Projekt Zukunftsstadt 2030 und bin dort Projektmitarbeiterin. Sprich, gemeinsam mit meiner Projektleitung haben wir unterschiedlichste Themen, an denen wir arbeiten und die wir den Bürgern vermitteln wollen. In unterschiedlichsten Formaten und eins davon möchte ich gern hier heute vorstellen.
Ja, das, was du dann machst, ist ein Thema, wo, glaube ich, ein Team aus verschiedenen Beteiligten in der Stadt und verschiedenen Gruppen ja dabei sind. Vielleicht, dass wir überhaupt mal einen ganz groben Überblick geben, wer oder vielleicht auch, wie die Stadt sich da organisiert hat, wer da alles mitwirkt, mitspielt und vielleicht auch einfach, wie da das miteinander organisiert ist, damit die Hörer das auch ein bisschen verstehen.
Ja, bei dem Thema Zukunft Stadt, also jetzt im weiteren Sinne, ist es so, dass die Stadt sich vor vielen Jahren bereits aufgemacht hat auf diesen Weg und gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft sich zusammengesetzt hat und dann die Bürger befragt hat zu den Themen, die sie denken, die wichtig wären für ein zukünftiges Ulm. Und diese Partner sind zum Beispiel das ZAWIF an der Universität Ulm, die Technische Hochschule Ulm, das Bethesda-Klinikum, Agaplesion-Bethesda-Klinikum oder auch die Zeppelin-Universität. Und gemeinsam auch mit Abteilungen, Fachabteilungen der Stadt haben wir uns auf den Weg gemacht, wie schon gesagt, und die Bürger ganz am Anfang bereits in unterschiedlichsten Formaten befragt zu ihren Ideen einer Zukunftsstadt.
Wie ist dann die Beziehung zwischen dem Thema Zukunftsstadt und dem Thema lokale Agenda? Sind das zwei Paar Schuhe oder ist das eine mit dem anderen verwoben oder Untermenge des einen oder anderen? Oder wie ist das in Beziehung?
Genau, die lokale Agenda ist quasi auch eine Abteilung bei der Stadt und die digitale Agenda ist auch eine Abteilung bei der Stadt. Entsprechend sind es schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber vom Namen her sehr ähnlich und wir haben einfach viele Überschneidungsthemen. Die lokale Agenda befasst sich ja viel mit Nachhaltigkeitsthemen und es ist auch bei uns sehr wichtig, weil wenn wir von Digitalisierung sprechen, sprechen wir auch automatisch von der Nachhaltigkeit.
Ja. Das heißt im Prinzip aber zwei verschiedene Organisationseinheiten mit verschiedenen beteiligten Mitarbeitern. Jetzt in dem Umfeld, wo du arbeitest, also man kann sagen, du bist ja dann die Verantwortliche in dem Umfeld, also die Projektmanagerin oder ich weiß nicht, wie das dann in der Stadt heißt, oder die Chefin,
Projektmitarbeiterin.
Wie viele Menschen arbeiten jetzt in deinem direkten Umfeld bei dem ganzen Thema mit?
Also bei dem ganzen Thema Mitarbeiten habe ich jetzt einmal meine Projektleitung, dann haben wir immer unterschiedliche Praktikanten und Auszubildende. Ja. Aber wir haben natürlich in der ganzen digitalen Agenda sind wir so um und bei zwischen 10 und 14 Personen, es schwankt immer so ein bisschen. Und wir befassen uns alle im weitesten Sinne immer mit diesen Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Zukunft, Zukunft der Stadt Ulm.
Ja. Wo sitzt du? Sitzt du im Rathaus oder habt ihr irgendwo, habt ihr euer Büro da?
Ja. Nee, im Rathaus sitzen wir nicht. Wir sitzen im Weinhof. Ah. Das ist dort, wo das Schwörhaus ist und wir sitzen quasi über dem Verschwörhaus.
Ja. Hat das Verschwörhaus irgendwie auch noch Aktien in dem Thema eigentlich oder?
Naja, das Verschwörhaus ist ja ein Hackerspace,
ja.
Und die befassen sich zum einen natürlich extrem stark mit Digitalisierung, klar haben sie dann einen Anteil, und zum anderen sind sie natürlich auch an zukünftigen Entwicklungen im Bereich Digitalisierung interessiert. Aber sie bestehen ja primär aktuell aus einer Community und aus einer sehr starken Community in diesem Bereich, und da gibt es immer wieder Überschneidungen, genau, und da kooperieren wir auch in vielen Themen immer wieder miteinander.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine ganze Menge ja von Leuten, die sich an der Stelle da sehr viele Gedanken machen. Wie weit geht jetzt das Thema zurück? Also das Thema Zukunft, Zukunftsstadt. Ich meine, mit der Zukunft beschäftigen sich wahrscheinlich Menschen immer zu jeder Zeit. Aber dieses konkrete Projekt, wo du jetzt auch mitwirkst, wann hat wer das irgendwann mal aus der Taufe gehoben? Also redet man davon vor 10 Jahren zurück oder noch länger? Oder wie lange gibt es das schon bei der Stadt? Weißt du das ungefähr?
Ganz so lange ist es noch nicht. Es ist auf jeden Fall vor meiner Zeit, weil ich noch nicht so lange dabei bin. Es sind ungefähr 7,5 Jahre. Sprich 2015 wurde das Ganze begonnen mit eben dieser starken Bürgerbeteiligung, und seitdem laufen wir in unterschiedlichsten Themen, aber tatsächlich auch haben sich immer mehr Projekte dazu getan. Also das blieb dann nicht nur bei dem einen, sondern die digitale Agenda ist gewachsen und gewachsen bis zu ihrem heutigen Auftritt quasi oder Umfang.
Wie ist es von der Zeit? Also ist da irgendwo eine Deadline gegeben, dass man sagt, das Thema ist auf 10, 15 Jahre angelegt und danach muss alles, was man sich für die Zukunft ausgedacht hat, umgesetzt und in die Praxis übertragen worden sein? Oder ist das Thema erstmal unlimited? Ich meine, in Zukunft wird es immer aus einer aktuellen Perspektive geben. Also gibt es jetzt da keine zeitliche Begrenzung oder wie plant die Stadt da?
Also Das muss man, glaube ich, von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Einmal haben wir das, dass es Projekte sind, die sind natürlich immer zeitlich befristet. Mhm. Zum anderen ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein lebenslanges Thema, und das wird die Stadt nicht einfach sagen, okay, jetzt ist das Projekt vorbei, jetzt ist auch damit vorbei, sondern ganz im Gegenteil. Sie hat sich mit unterschiedlichen Schritten viel mehr verpflichtet, in diesen Bereich zu gehen, in diesen Bereich zu investieren. Zum Beispiel wurde letztes Jahr die Smart City Strategie verabschiedet, die sich eben nochmal mehr damit befasst und aufmacht, dass Ulm eine smarte Stadt wird. Und diese Schritte zeigen für mich persönlich nicht, dass Ulm mit dem Thema abschließt, sondern ganz im Gegenteil, es immer mehr ausbaut. Und Digitalisierung, ich meine, wir kennen es alle, es betrifft uns tagtäglich, auch hier im Studio haben wir es, also es wird nicht aufhören, es wird sich eher intensivieren, und wir müssen einfach dann gucken, wie können wir das kombinieren zusammen mit der Nachhaltigkeit?
Ja, du hast schon zwei Stichworte angesprochen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das sind Stichworte, die uns natürlich auch hier auf einer Plattform ganz, ganz oft in dem Umfeld auch digitale Agenda, lokale Agenda, Ulm, Zukunft begegnen. Versuchen wir doch vielleicht mal einfach ganz grob zu kategorisieren, die Herausforderungen, vor denen wir konkret stehen. Also Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind so zwei Stichworte, die natürlich irgendwo eine Obermenge darstellen. Vielleicht im Konkreten, auch weil du gesagt hast, die Stadt Ulm hat dann auch Menschen befragt, eingebunden. So in welche Richtung, was steckt da so alles konkret an Aspekten, an Gedanken denn dahinter?
Also für uns stecken 4 wesentliche Bereiche jetzt bei Zukunft Stadt dahinter. Das ist der Bereich Bildung, der für uns sehr wichtig ist, der Bereich Gesundheit und Alter, der Bereich Verwaltung und der Bereich Mobilität. Das sind so die 4 wesentlichen Hauptfelder, in denen wir uns bewegen. Dann gibt es natürlich über diese Smart City Strategie noch weitere Felder, die wir jetzt aber zum Beispiel im Sommer an dem Termin nicht bearbeiten werden, weil dafür einfach die Zeit fehlt. Mhm. Aber für uns sind eben diese 4 Oberthemen die wesentlichen Themen.
Ja. Und das sind dann kleine Projekte, wo dann auch einzelne Gruppen und Verantwortliche definiert sind und die nach einem bestimmten Projekt, Zeitrahmen, mit Strukturen und Inhalten dann mit konkreten Terminen auch was erarbeiten, oder?
Genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir haben diese Wissenschaftspartner und Wirtschaftspartner, die sich gemeinsam mit uns auf den Weg gemacht haben. Die wiederum haben geguckt, was sie aus den Ideen der Bürger umsetzen können, haben sich dann zum Beispiel, um ein Beispiel zu nehmen, im Mobilitätsbereich haben wir die THU, und die hat dann von den Bürgern den Input bekommen, dass hieß, es braucht sowas wie ein Sharing-System für Fahrräder. Sprich, sie haben dann entwickelt, dass es so eine Art Community-Bike-Sharing braucht. Das heißt, Gruppen tun sich zusammen und sagen, wir können uns einzeln kein Lastenrad leisten, aber in einer Gruppe von 5 können wir das. Stellt doch bitte eine Plattform, wo wir das dann koordinieren können, dass wir das untereinander ausleihen können. Wir tun das Fahrrad kaufen, das ist für uns, die Möglichkeit haben wir, aber wir brauchen jemanden, der uns diese Plattform bietet. Und da hat sich dann die THU auf den Weg gemacht, um gerade sowas zu entwickeln.
Ja, das heißt, in jedem der Themenbereiche sind dann neben Menschen aus der Stadt, wer auch wie da genau vielleicht mitwirkt und wie man dazu kommt, können wir noch ansprechen, aber sind also interessierte Menschen aus der Stadt dabei, sind Kompetenzen aus der Entwicklung, aus der Forschung, also lokale Kompetenzen, Uni, Hochschulen oder das vor Bethesda oder verschiedene eben Fachinstanzen, also Gesundheit, Bethesda ist ein Krankenhausbereich, also immer Fachkompetenzen dabei, die das, was dann vielleicht als Ideen ersponnen wird, dann hinterfragen können und auf Machbarkeit und auf Konkretisierbarkeit dann irgendwo umsetzen können. Also hinterfragen und sagen, so könnte es gehen oder anderes könnte vielleicht nicht gehen, ist illusorisch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, aber da wird das Ganze dann einfach ein bisschen handhabbarer und reeller vielleicht.
Genau, also die bringen die Kompetenz einmal mit des, des Realisierens, indem sie einfach die Qualifikation haben. Zum Beispiel bei der THU haben sie einfach das technische Verständnis, wie man so Sensoren anbringen müsste oder wie die technische Systematik dahinter funktioniert. Und gleichzeitig zum Beispiel bei der Agaplesium Bethesda Klinik ist es so, dass sie das Feld haben. Also sie haben einfach dadurch, dass sie eine Pflegeeinrichtung sind und ein Krankenhaus, einen guten Kontakt zur Zielgruppe, sprich zu Menschen mit einer Beeinträchtigung in höherem Alter und könnten dann für die zum Beispiel, das war ein Thema bei Ihnen, technische Alltagshelfer ausprobieren, gemeinsam mit der Zielgruppe und kommen auch viel besser an die Probanden dann dran, also an diejenigen, die das testen sollen im Feld.
Ah ja, ja. Und das, was ihr macht oder was Ulm macht, ist in der Form, machen es alle größeren Städte so oder ist das, sind wir dann Ulm einzigartig? Wie ich immer sage, haben wir da ein Alleinstellungsmerkmal und können besonders stolz sein? Oder hast du da eine Ahnung, machen andere Städte auch etwas, das im Prinzip vorausblickend die Zukunft versuchen zu planen oder zu konkretisieren oder sind wir da in Ulm echt spitze?
Also natürlich sind wir in Ulm spitze, ja, das ist natürlich ganz so klar. Aber nein, leider sind wir da nicht alleine unterwegs, sondern es gibt natürlich ein großes Netzwerk einmal mit den Zukunftsstädten deutschlandweit und dann gibt es auch große Netzwerke mit diesen Smart City Städten zum Beispiel oder jetzt gibt es die Smart Region und so weiter, also die smarte Region. Es gibt unterschiedlichste Förderprogramme, die sich natürlich alle mit diesen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber immer in ganz unterschiedlichen Arten auseinandersetzen.
Also sind wir, was das angeht, durchaus im Trend der Zeit. Es gibt aber andere. Und das heißt, für dich ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, vielleicht sich mal in einer anderen Stadt zu orientieren, einen Austausch zu pflegen oder gar vielleicht irgendwo eine feste Partnerschaft zu haben, um zu sehen, wie gehen andere das an und vielleicht da Ideen einfach nochmal auszutauschen, zu vertiefen. Der eine hat die Idee, der andere die jene, der eine hat schon eine Lösung in eine Richtung, die der andere gerne übernimmt. Also da gibt es auch dann Inputs oder Kontakte in andere Städte, in andere Bereiche.
Ja, genau. Also zum Beispiel, wir haben dieses große Netzwerk an Zukunftsstätten und es kam dann die Idee in der Stadt Dresden auf, einen Gummistiefelpfad anzubieten für Kinder und ihre Familien. Und dann dachten wir, das ist eigentlich eine klasse Idee, um unsere Ergebnisse darzustellen und so ein bisschen aufmerksam zu machen, wo steht eigentlich Ulm und wo wird Ulm 2030 stehen, also in 8 Jahren. Und jetzt haben wir einen Zukunftspfad entwickelt, der digital abrufbar über die App Future History ist und dann können sich Kinder auf einer Tonspur und zwar in einer Geschichte von einem kleinen Ulmer Spatz aufmachen in Ulm mittels GPS und verschiedene Stationen ablaufen und erfahren dann was zu einem Ulm in einer Zukunft im Jahr 2030. Und das ist toll, das hätten wir so nicht entwickelt, wenn wir nicht diesen Kontakt ins Netzwerk gehabt hätten.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall schon spannende Projekte und Themen, die vielleicht auch so ein bisschen die Richtung zeigen, was man eben via App oder via Tooling irgendwo sich so alles vorstellen kann. Ja, und also diese Themen, diese ganze Projektgeschichte ist dann zum einen mit Leuten aus den Institutionen, aber zum anderen aber auch mit Engagierten, mit Ulmer Bürgern, die sich da jetzt über Jahre dann beteiligen und die irgendwann mal gesagt haben, ich habe Interessen, da mache ich mit.
Genau, also auch in unterschiedlichen Formaten beteiligen die sich immer wieder. Beispielsweise im Bereich Bildung haben wir das Projekt Digitalmentoren und Digitalmentorinnen.
Oh ja.
da engagieren sich Ulmer Bürgerinnen und Bürger ganz aktiv, indem sie anbieten für Menschen in Ulm, die das brauchen, eine digitale Sprechstunde. Sprich, wenn ich Probleme habe mit Tablet, Smartphone und Co., kann ich in die Sprechstunde kommen, in verschiedenen Bürgerzentren und Quartierszentralen und kann mich zu unterschiedlichen Terminen informieren bzw. bekomme Hilfestellung. Und das, finde ich, ist was ganz Konkretes von Bürgern für Bürger.
Ja, das ist schon sehr konkret und gerade, glaube ich, auch verschiedene Senioren oder weiß ich, Senioren sind, glaube ich, da ganz dankbar, denn gerade die, die jetzt das nicht erst im beruflichen Alltag kennen und nicht eben als Selbstverständlichkeit tagtäglich vor sich haben, jetzt aber dann doch irgendwie mit so einem Tablet umgehen sollen, sind, glaube ich, ganz dankbar, wenn sie da ein bisschen eine Anleitung geben. Rebecca, du hast gesagt, ursprünglich gab es mal eine Befragung, wo man viele Menschen in Ulm befragt hat. Und aus dem habt ihr verschiedene Themen, also verschiedene Themengebiete geclustert, Mobilität, Alter, Gesundheit und Verwaltung. Und die haben sich dann über eine Zeit von einigen Jahren auf den Weg gemacht und mit auch Unterstützung von, sagen wir mal, kompetenten Institutionen, ob Uni oder sonstigen fachkompetenten Gruppen oder Institutionen, dort aus diesem, was eben konkrete Ideen waren, reelle oder umsetzbare Projekte machen zu wollen. Und das ist dann auf einer Ebene, wo man an der Stelle sagt, jetzt wollen wir es mal präsentieren, jetzt wollen wir es mal vorstellen, jetzt wollen wir mal zeigen, wo wir stehen. Und deswegen stehen da in Kürze Präsentationen, Vorstellrunden und nächste Schritte an sozusagen. Versuchen wir vielleicht erstmal in den einzelnen Themengebieten, da würde ich vielleicht auch gerne fragen, zu hinterfragen, was also hinter Mobilität, Alter, Gesundheit, Verwaltung so vielleicht die wesentlichen Ideen sind, die ihr dann vorstellen wollt, was da so an konkreten Sachen letztendlich über die letzten 7, 8 Jahre da rausgekommen ist.
Vielleicht fange ich damit an, es nochmal zu konkretisieren. Und zwar vorstellen tun wir die Ergebnisse gerade. Sprich, wir haben eine Vortragsreihe an der VH, die läuft auch schon seit Herbst. Dort gibt es verschiedene Themen zu den verschiedenen Themenfeldern. Und da stellen in Vorträgen, in Diskussionen, in Kamingesprächen die verschiedenen Partner ihre Themen vor. Und auch entsprechend die Ergebnisse aus den Projekten. Das ist eine spannende Sache, da kann man dann online, aber auch offline dazu, also sprich in der VH Ulm, und sich das einfach mal anhören. Um jetzt nochmal konkret auf die Bereiche einzugehen, fange ich vielleicht mal von hinten an, sprich der Kreativraum gehört in den Bereich Verwaltung. Das ist zum einen ein tatsächlicher Raum vor Ort am Weinhof, der ausgestattet ist auf eine gewisse andere Art, sprich dort finde ich Sitzsäcke in dem Raum, ich finde zukünftig auch ein digitales Whiteboard, ich finde eine Flipchart, ich finde aber auch technisch einen Laptop und ein Tablet und dann wiederum einen physischen Moderationskoffer und ich kann als Verwaltungsmitarbeiter zusammen mit anderen Verwaltungsmitarbeitern in diesen Raum und jetzt kommen wir zu dem zweiten Aspekt, Ideen, neue Ideen für Verwaltung, neue Wege für Verwaltung entwickeln. Sprich, mal anders denken, mal weg von der Norm und hin zu was Neuem, kreativ werden. Und das auch über die Hierarchien hinweg. Also es ist in diesem Raum, der, und da kommen wir zu diesem Gedanklichen, überhaupt nicht wichtig, in welcher Position ich bei der Stadt bin, sondern es ist einfach nur wichtig, dass ich in dem Moment da bin und dass ich mich einbringen möchte. Mhm. Und das ist dieser Kreativraum, der wesentliche Punkt im Bereich Verwaltung ist. Im Bereich Mobilität hatten wir zum einen vorhin das Community Bike Sharing, das war ein ganz wichtiger Aspekt. Dann, gerade unweit, wenn man hier aus dem Fenster blickt, in der Küfergasse, steht ein digitaler Fahrradständer, da steht auch mein Fahrrad drin, der misst quasi die Nutzung von Fahrradständern. Sprich, es wurden Stationen in der ganzen Stadt identifiziert von den Bürgern und sie haben gesagt, okay, hier ist ein Fahrradständer nötig, hier ist ein Fahrradständer nötig und da auch noch. Und jetzt sind wir dabei, die Fahrradstände an die verschiedenen Orte zu stellen und zu gucken, ist es tatsächlich so oder war das einfach nur von der Bürgerin oder von dem Bürger in dem Moment ein Bedürfnis, dass da einer steht. Und so werden die verschiedenen Orte in Ulm identifiziert für Fahrradständer, für zukünftige.
Das ist interessant. Das heißt, die Daten werden dann irgendwo in einer Datenbank zusammengeführt und misst dann letztendlich einfach den Nutzungsgrad und kann daraus dann auch ein bisschen errechnen, wo sind vielleicht die meisten, wo es wie frequentiert die meisten Fahrräder, die eingestellt werden und daraus kann man dann wahrscheinlich vielleicht da ableiten, wo wie mehr Radwege oder auch Stellplätze natürlich dann geschaffen werden müssen.
Genau, also es ist so, dass die mit Sensoren ausgestattet sind. Die hat die THU entwickelt,
ja.
Und hat sie dann den Fahrradständer bauen lassen und die Sensoren daran montiert. Und die Sensoren funken ins LoRaWAN.
Ah,
und aus dem LoRaWAN, das war sicherlich auch schon Thema bei euch,
bekommen
wir dann die Daten und können dann gucken, okay, wo tatsächlich wird genutzt, wo wird nicht genutzt. Und so haben wir zum Beispiel identifiziert, dass unten an der Blau beim Piratenspielplatz ein Fahrradständer nicht notwendig ist. Dort hatten wir einen aufgestellt über mehrere Monate und wir haben identifiziert, dass in der neuen Mitte, das war jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich, ein Fahrradständer notwendig ist, da wo wir ihn aufgestellt hatten.
Mhm.
Und so kann jetzt die Stadt nicht nur aus subjektivem Empfinden, sondern ganz objektiv anhand von Daten sagen, okay, hier ist es notwendig und hier tun wir was.
Das ist interessant. Also wir hatten gerade, ich weiß nicht, ob das auch in dem Kontext dann bei euch da mit reinspielt, am Wochenende in der Wissensstrahlung hat Peter Forsch schon berichtet vom Open Bike Sensor. Sagt es dir was?
Ja, na klar, also
sagt ja auch, das was. Hat wahrscheinlich dann auch damit, vielleicht sogar aus der Arbeitsgruppe was zu tun, also wo dann auch die Abstände, wie Autos vorbeifahren, im Prinzip letztendlich die gefährlichen, wie soll man sagen, Stellen versucht man zu ermitteln in Ulm, wo ist es besonders brenzlig, wo muss man vielleicht was entschärfen. Also der Open Bike Sensor, nachzumessen, das ist ein Strahlen vom 17.04. Wäre auch ein Thema, was dann in diesem Kontext da behandelt oder auch aufläuft oder eben auch.
Genau, das ist eine ganz spannende Sache, dieser Open Bike Sensor. Da haben auch einfach nur Bürgerinnen und Bürger gesagt, okay, es braucht einfach was, wir machen es auf den Weg. Dann hat eben die Community sich ja im Verschwörhaus mit dem ADFC zusammengesetzt und diesen Sensor entwickelt. Und jetzt hat tatsächlich das ZAWIF und die THU die Idee aufgenommen und entwickeln die jetzt aber weiter. Das heißt, in diesem Radar-Safe-Projekt, was sie jetzt machen, entwickeln sie es ja weiter. Und das ist halt toll, weil sie nehmen den Radar-Sensor, den sie aus Zukunft Stadt entwickelt haben, und möchten die Funktion kombinieren mit dem Open-Bike-Sensor. Und das ist halt schon toll, dass dann solche Projekte wieder entstehen können.
Mhm. Ja, aber wie gesagt, gerade am Wochenende auch bei uns Thema und insofern bin ich da sogar gerade auch ganz gut vertraut mit den Themen. Also auf dem Gebiet Radfahren, natürlich auch das Thema, es gibt ja auch einen Radbeauftragte, die Friederike Christian war bis auch die Eltern oder davor, vor der aktuellen, war auch mehrmals bei uns in der Sendung, da haben wir auch über Optimierung und Verkehrswege und Radwege gesprochen, Ausbau, das war an anderer Stelle, da gibt es ja in Ulm auch gerade die Initiative, ich weiß nicht, wie viel Prozent Zuwachs es sein sollten, aber in einer bestimmten Zeit bestimmte Anzahl von Radwegen sollen ja auch ausgebaut werden, also im Bezug auf Mobilität und auf Radfahren gibt es in Ulm ja doch auch in den regionalen Planungsgruppen sehr, sehr viele Leute, die sich Gedanken machen und sehr, sehr viele Inputs.
Genau, ja, also ja, definitiv. Unter anderem ist jetzt auch im Rahmen von der digitalen Agenda am Eselsberg eine Mobilitätsstation entstanden, die neben Carsharing-Angebot aber auch Lastfahrräder hat zum Beispiel im Angebot.
Aha.
Das ist aber dann quasi gegen Entgelt.
Mit dem soll man was machen, Einkauf fahren können.
Genau, also man könnte es ausleihen, um quasi eine Kurzbesorgung zu machen unten am Eselsberg und dann fährt man wieder hoch und gibt sie wieder ab. Oder man könnte die Kinder kurz wegbringen zur Kita oder zur Schule.
Ja.
Genau, solche Sachen.
Ah ja. Hat irgendwas das auch mit diesen Rollern zu tun, mit diesen E-Roller, die ja hier auch in Ulm übereinander kurven, die man ausleihen kann? Ist das auch in dem Kontext irgendein Projekt?
Das
oder?
Ist jetzt ja kein Ulmer Anbieter, so wie ich das weiß, das ist Tier.
Mhm.
Und das am Eselsberg, die Station ist tatsächlich von der SWU.
Ah ja.
Schon nochmal ein Unterschied.
Ja, also ist auf jeden Fall ja ein anderer, der sich da kümmert. Ja, und nebenbei, wer jetzt an diesem Thema mit Open Bike und sich auch mit diesem ganzen Thema befassen will, soll sich und kann sich, wie ich weiß, ja an der THU und an der Technischen Hochschule auf jeden Fall melden und kann gegebenenfalls, wenn er Glück hat, vielleicht da dann auch sich so einen Sensor bauen. Also auf jeden Fall läuft da sehr, sehr viel Konkretes. Also das sind jetzt zum Beispiel konkrete Aktionen, die schon da sind oder laufen aus dem Themenfeld Mobilität. Und in der Mobilität, wie ich lerne, ist dann eben ganz viel, was in Richtung Fahrrad geht. Oder gibt es auch noch andere Schwerpunkte,
genau,
die zum Beispiel sich mit Auto oder Optimierung oder irgendwie Parkplatz oder zukünftig irgendwie andere Mobilitätsmöglichkeiten, da war mal irgendwie die Rede, ich weiß nicht, ob das da auch reinfällt, von der Seilbahn war mal irgendwo die Rede, weiß ich aber nicht, ob das in dem Kontext was zu tun hat, das war in Richtung zu Wilhelmsburg mal was davon die Rede, also als Transportmittel hoch auch zu Wilhelmsburg. Da hat es nichts.
Nee, das, also davon weiß ich halt nichts, aber das kann auch vor meiner Zeit gewesen sein. Mhm. Womit sich bei uns der Mobilitätsbereich auch noch befasst, sind Glatteissensoren.
Oh ja.
Das heißt, man guckt, da war der Gedanke, dass es dann primär für so Unternehmenszweige oder Stadtunternehmen wie die EBU total spannend ist, weil man natürlich in dem Moment, wo man weiß, dass man rausfahren muss, weil da Glatteis ist, jemanden schicken kann. Und in dem Moment, wo man weiß, dass es dann nicht sein muss, weil der Sensor meldet, es ist kein Glatteis, dann spart man sich halt die Spritkosten ein, die Personalkosten, den Zeitaufwand etc.
Ja, das heißt, da leuchtet dann irgendwo auf dem Display, dann irgendwo bei der SWO oder bei denen, die dann die Einsatzfahrzeuge steuern, auf Weg so und so, Schnee, Eis, hinfahren, an anderer Stelle harmlos, alles was weiß ich, war tiefer gelegen, ist aufgetaut, muss kein Fahrzeug hin. Das heißt, man kann den Einsatz entsprechend optimieren und entsprechend so, ja, auch wirtschaftlich gestalten, dass die richtigen Leute mit dem Fahrzeug, der richtigen Ausstattung, richtigen Equipment an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit sind.
Genau, das ist die Idee dahinter.
Ja.
Leider hat uns der Klimawandel einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch wir sind ja ein bisschen abhängig, was so um uns herum passiert. Und das war dann leider in diesem Winter nicht möglich, überhaupt eine Messung durchzuführen. Das musste dann simuliert werden im Labor, wie das ist. Aber von der Theorie und auch von der Laborsituation funktioniert es. Und genau, das müsste man jetzt einfach mal, tatsächlich, man braucht das Wetter dafür, dass es funktionieren kann.
Wie ist das gemacht? Ist dann in Asphalt irgendwo eine Fläche eingelassen, unter der sich dann irgendwie, was für einen Temperatursensor findet? Oder wie kann man das konkret?
Also Temperatursensoren gibt es ja schon jede Menge.
Ja.
Und die Situation wurde dann meines Erachtens tatsächlich mit einem gefrorenen Eis gemacht. Das heißt, das Wasser wurde einfach gefroren und dann konnte man sehen, ob es dann funktioniert in der Art und Weise, wie man es dann gebaut hat und wie man es programmiert hat.
Mhm. Oh ja. Und wie viele Einzelsensoren gibt es da aktuell in Ulm?
Puh, das
also
ist eine
ungefähr,
gute
reden
Frage.
Reden wir von 10 oder von 100 oder also von wie schon verfeinert ist das? Ist es nur sehr grob und mit ein paar Sensoren in jeder, auf jedem Berg quasi, ich sage nur ein Michelsberg, Eselsberg, Kuhberg oder schon irgendwie so, dass es an jeder Straßenecke schon eingeht? Also
das kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Auch wenn Sensorik bei uns ja das sehr großes Thema ist, dann müsste ich mich einfach noch mal im Nachhinein erkundigen.
Ja.
Es gibt einfach so vieles davon, so vielseitiges davon. Das ist so die größere Schwierigkeit.
Ja, ja. Also auf jeden Fall auch etwas, was schon sehr konkret ist und die Stadt auch jetzt schon, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt schon nutzen kann. Das heißt, schon jetzt wird ein optimierter Fahrzeugeinsatz dann vorgenommen von den, ich glaube, Stadtwerke, die dann diese Schnee- und Räumfahrzeuge und...
Also von der EBU könnte das dann gemacht werden, genau, ja.
Sehr schön. Sehr spannend.
Aber jetzt aktuell eben nur im Laborstatus.
Ja, gut, das ist vielleicht jetzt auch dem, wie soll man sagen, können wir sagen, es ist gar nicht nötig, weil es wärmer geworden ist. Also ja, spart dann auch wieder Streu und oder Split und den Arbeitseinsatz. Aber na gut, der Winter, wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal, ich hoffe nicht diese Saison, aber irgendwann er wird irgendwann wieder mal zuschlagen und irgendwann wird sich dann wahrscheinlich das bewähren. Das nun mal zu der irgendwann dann zurückliegenden Zeit dann auch eben sowas ersonnen und implementiert hat. Gibt es in Mobilität noch Punkte, die wir nennen müssten, oder sind wir bei Mobilität im Wesentlichen durch, so dass wir zu den anderen Themenfeldern mal gucken?
Ich würde sagen, wir sind im Wesentlichen durch.
Ja, wollen wir beim Alter weitermachen?
Das sehr gern.
Das trifft uns ja irgendwie alle mal.
Mhm. Ja, definitiv. Und da haben wir uns tatsächlich auf den Weg gemacht, zu gucken, wie können wir die Situation, das Leben zu Hause verlängern? Sprich, wie können wir es schaffen, dass wir den Lebensalltag länger zu Hause haben und nicht so schnell auf externe Hilfe angewiesen sind? Und dazu hat sich das Klinikum Agaplesium Petesta auf den Weg gemacht, hat einen Produktwettbewerb ausgeschrieben, sprich, hat Startups und bestehende Unternehmen analysiert, hat auch angefragt und hat eine Matrix entwickelt zur Bewertung von verschiedenen Produkten und das alles im Bereich technische Alltagshelfer. Und aus diesem Produktwettbewerb haben sich verschiedene Produkte identifiziert, das haben sie noch kombiniert mit anderen und jetzt sind sie quasi in dieser Studienerprobungsphase, wo sie schauen, wie ist das mit so einem seniorengerechten Tablet? Wird es angenommen? Welche Schwierigkeiten gibt es da und so weiter? Wie ist das mit einer Notfalluhr, wenn ich stürze und dann den Notfall auswähle oder auslösen möchte? Was gibt es da für Schwierigkeiten? Und ganz lustig zum Beispiel, diese Notfalluhr beim Sturz war dann plötzlich der Akku leer. Und dann hat der Proband gemerkt, okay, die Uhr ist eigentlich nicht günstig, weil der Akku geht einfach immer viel zu schnell leer.
Mhm.
Und das sind dann so Sachen, die erfährst du halt erst, wenn du es im Feld testest mit den Menschen.
Weil in dem Moment, wo natürlich der Akku leer ist und sie eigentlich funktionieren sollte und nicht funktioniert, ist es für die
tragisch.
Katze normal.
Das richtig
ist,
tragisch.
Ja, genau.
Ja.
Dann ist es,
Genau.
Einfach nicht gut. Also von daher wichtige Punkte, die man auch konkret dann in der Praxis im Feldeinsatz, hast du ja gesagt, dann ausprobieren muss. Also das ist so ein Punkt fürs Alter.
Genau, was da auch noch dazu kommt, ist ein Beratungskonzept, was sie entwickelt haben, sprich, dass Menschen, die Lust haben, anderen Menschen diese technischen Alltagshelfer mal vorzustellen, ausgebildet werden und dann beraten können dazu. Und das Ganze, um auch quasi so eine Art Muster zu haben und die Sachen auch anfassen zu können, weil darum geht es meistens.
Ja.
Ein Bild sagt nicht so viel aus. Ich muss die Sachen anfassen, ich muss sie anprobieren, ich muss mich auch auf einer Matratze, ich meine, man muss sich drauflegen und muss das fühlen. Genauso ist es auch mit einer Uhr. Ist die zu schwer? Sitzt die gut am Handgelenk etc.? Dazu hat die Bethesda-Klinik eine Musterwohnung etabliert in ihren Räumlichkeiten und dort kannst du rein. Und du kannst mit Führungen rein, aktuell wegen Corona. Aber gedacht ist es natürlich, dass du einfach so reinkommen kannst und dann kannst du unterschiedliche Sachen sehen. Du kannst unter anderem auch einen Tremorlöffel, einen technischen, kannst du dir angucken. Das ist also ein Löffel, der unterdrückt das Zittern in der Hand.
Aha.
Das ist ganz wichtig zum Suppeessen zum Beispiel.
Ja. Aha.
Ja, okay. das sind solche technischen, oder du hast eine Klingel, die du mit einer Fernbedienung öffnest, also von der Tür, und da siehst du aber ein Bild von der Person, die da vor der Tür steht. Mhm. Das gibt dir so ein Sicherheitsgefühl, was auch bei älteren Menschen ganz wichtig ist, wenn sie jetzt auch nicht so schnell sind an der Tür und so weiter. Mhm. Und gerade wenn man so alltäglich denkt an den Enkelkindertrick, dann ist es ganz wichtig, dass ich auch dieses Sicherheitsgefühl weiter habe, wenn ich alleine zu Hause wohne.
Mhm. Du das gerade sagst, natürlich immer ganz viel solche Richtungen mit diesen 110 Anrufen und Enkeltrick. Gibt es nicht eine Möglichkeit, dass dann irgendein Computer quasi irgendwie dann analysiert oder zum Beispiel irgendwie aufgrund von Nummern, aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, die halt irgendwo typisch sind, zum Beispiel dann auch Anrufassistenz in dem Sinne macht, sagt, Achtung, das könnte tückisch sein, das macht den Eindruck, als wäre es nicht so in der Richtung, kommen wir so gerade als Idee. Weil
ja,
das
also es ist auch eine super Idee,
wieder,
klar.
Dass man an der Stelle so eine, wie soll man sagen, einfach so eine Unterstützung, Assistance-Funktion, bevor man irgendwo ja quasi reingelegt wird, irgendwie entwickelt.
Ja, genau.
Vielleicht mal Engineering, das jetzt vielleicht zuhört, das mal als Input aus dem Gebiet, weil letztendlich ja im Alter, wenn wir mal alt werden, ich weiß auch nicht, wie es uns dann noch geht. Ich meine, heute die älteren Menschen haben ja schon ein Riesenproblem, allein ein Smartphone oder so ein Gerät. Sowas zu bedienen von jemandem im Alter, erstens von Augen schwierig, vom Feeling überhaupt, Drag and Drop oder diese Direct Manipulation DMI Interface zu bedienen, das zu verstehen, ganz schwierig. Oder auf kleinen Handys, wie man sie vor ein paar Jahren noch hatte, die Tasten zu treffen, das ist ganz schwierig. Also die meisten solchen Tools, ob das Smartphone oder ob das sonstige neumodischen Geräte sind, neumodischen Anführungszeichen, sind für Senioren natürlich erstmal eine ganz große, Überwindung oder Belastung, weil sie damit so nicht umgehen oder nicht so einfach umgehen können. Also insofern muss man da, glaube ich, sehr überlegen. Und ich weiß nicht, wie es uns mal geht.
Und ich meine, jetzt kannst du mal jetzt bei der Aufzeichnung von der Sendung kannst du jetzt im Nachhinein mal gucken, wie oft du ein englisches Wort benutzt hast, was man dann auch alles übersetzen müsste und einfache Sprache finden müsste für. Mhm. Weil wir sprechen ja nicht nur von den Seniorinnen und Senioren, die tatsächlich außerordentlich gebildet sind. Mhm. Von denen, die sind meistens, können die sich auch irgendwie besser helfen im Alltag. Ja. Sondern wir sprechen von allen. Und das ist ganz schwierig, einfach da auch die technische Sprache runterzubrechen auf ein verständliches Mittel und auf einen verständlichen Weg. Oder zum Beispiel, das fand ich, das war so ein Erleuchtungsmoment für mich, Entschuldigung, dass Seniorinnen und Senioren im Alter verändert sich die Feuchtigkeit in deiner Haut.
Ja.
Das heißt, wenn du dein Smartphone bedienst, ist es so, dass du unter Umständen gar keine Reaktion kriegst, weil deine Haut zu trocken ist.
Ah ja. Oh ja, das ist natürlich ein Aspekt, das war mir jetzt auch nicht klar, aber das leuchtet mir ein. Das heißt, darum haben natürlich heute solche Seniorenhandys, wie es sie gibt, dann so große Tasten, dass man da nicht touchen, sondern draufdrücken kann.
Genau,
Oh ja.
Das muss man aber erstmal wissen.
Ja, ja, natürlich, ja. Mhm. Okay, das sind Punkte, das leuchtet mir ein. Gibt es sonst irgendwo noch was in dem Altersthema, was man nennen müssten oder was relevant ist?
Nö, ich glaube, das sind so die wichtigsten Aspekte von dem Ganzen.
Ja.
Und es beschreibt ganz gut, was die Kolleginnen und Kollegen da eigentlich gemacht haben.
Ja, wollen wir Alter und dann kommen wir die Gruppe oder den Themenbereich, dem Feld Gesundheit, was schon sehr nah wahrscheinlich im Alter rangeht. Was gibt's da noch?
Also der Gesundheitsbereich stößt so ein bisschen an den Bildungsbereich auch an. Also das ist auch sehr stark da dran. Da gab es zum Beispiel die Gesund-Altern-Woche, die auch unterstützt wurde von unserem Projekt. Sprich, man konnte im Rahmen von verschiedenen Aktionen letzten Herbst sich erkundigen über die E-Patientenakte, über unterschiedlichste Entwicklungen, die jetzt gelaufen sind, wovon wir uns ja auch nicht befreien können. Also das kommt alles auf uns zu. Und wir sind nicht in der Situation, dass wir sagen, ah, da mache ich nicht mit. Mhm. Nee, das nützt uns nichts. Wenn wir zum Arzt gehen, dann werden wir genau damit konfrontiert. Das wird nicht aufhören. Und da einfach zu wissen, die Leute zu stärken, denen zu sagen, okay, du bist da nicht alleine, du kannst hier und dort hinkommen und dich informieren und da bekommst du Unterstützung und so weiter. Diese Informationen erstmal an den Mann und die Frau zu bringen, dafür war dann diese Gesund-Altern-Woche da im letzten Herbst.
Ja.
Und das sind dann so Themen, die dann da andocken. Und im Bildungsbereich haben wir natürlich dann noch viele weitere Themen. Die Digitalmentoren, haben wir ja vorhin drüber gesprochen.
Ja.
Auch ein ganz wichtiges Thema in dem Bereich. Dann gibt es die virtuellen Nachbarschaften. Sprich, in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass die ganzen Sachen, die wir vor Ort machen wollten, funktionieren jetzt alle nicht mehr. Was machen wir als Alternativangebot? Und haben dann das Format virtuelle Nachbarschaften entwickelt, aus der Not heraus. Das heißt, die Nachbarn haben sich dann in ihren Grüppchen einfach virtuell getroffen, mittels Konferenzen, Videokonferenzen, Online-Konferenzen. Und auch die Angebote sind so ein Stück weit in die virtuelle Welt umgesetzt worden.
Ja, wie wahrscheinlich in anderen Beruf und so weiter dann auch, dass sehr viel auf die virtuelle Ebene ging. Bei dem Thema Gesundheit ist da auch dann in der Richtung, dass er Abbauen von Sorgen und Ängsten, wenn du gesagt hast, das ist auch viel mit Schulen und Informationen dabei, weil natürlich viele Menschen denken, wir werden immer transparenter, immer gläserner. Die Systeme wissen mittlerweile alles. Ich meine, wenn ich bloß ein Smartphone angucke, das sagt mir halt genau, wie viele Kilometer ich in dem Monat gelaufen, gefahren oder sonst so gewesen bin. Manchmal irrt es sich auch in Bezug auf irgendwas oder fragt mich jedes Mal, wie war es bei Radio Free FM anstatt. Ich meine, das hat er nicht verstanden, dass ich hier nicht zu Besuch bin und bewerten will, sondern dass ich moderiere. Aber im Prinzip ist man ja schon ziemlich gläsern und weiß natürlich, dass auch viele Menschen dann immer irgendwie dann auch Bedenken haben bei dem ganzen Thema, auch vor allem natürlich im Gesundheitsumfeld. Ja.
Klar. Klar. Auf der anderen Seite, eben wie schon gesagt, wir kommen da halt auch nicht drum rum. Und gerade jetzt, ich sehe das relativ kritisch, aber ich brauche es auch nicht, die ganzen Sprachassistenten,
ja.
Alexa und Co., da kann man sehr kritisch gegenüber sein. Ich bin es selbst auch, ich habe es auch nicht zu Hause. Aber ich kenne zum Beispiel auch Fälle, da hat das die 94-Jährige zu Hause, der Sohn hat es so programmiert, die kann sich jetzt jeden Morgen Informationen holen von ihrer Alexa, die liest ihr die Nachrichten vor, die Frau ist blind.
Oh ja.
Die kann im Internet surfen, die kann, theoretisch könnte sie auch einkaufen damit, also sie kann alles machen mit ihrem Sprachassistenten. Und das ist halt schon eine tolle Sache, die ist richtig aufgeblüht dadurch, dass sie wieder Teilhabe hat. Und das ist so eine Abwägungsgeschichte am Ende des Tages und ich glaube, wir werden nicht umhin kommen, das dann halt auch auszudiskutieren und dann immer auf den speziellen Fall zu gucken.
Ja. Also letztes, was du gerade geschildert hast, ist natürlich schon für die Leute, die an der Stelle wieder mehr, wie soll man sagen, am Leben teilhaben können, aufgrund von Einschränkungen, die sie sonst haben, natürlich eine tolle Sache. Das muss man schon sagen. Bei allem, was man mit Datenschutz und sonstigen natürlich als Bedenken irgendwo sehen kann. Aber Nutzen auf jeden Fall ist in diesem Fall gegeben. Gucken wir noch in den Bereich Verwaltung. Was haben wir da noch Schönes?
Bei der Verwaltung war ich ganz am Anfang, aber das ist wahrscheinlich untergegangen. Das war der Kreativraum.
Ach, das war, ja, genau. Du hast es gesagt, bei mir stand es unter Reihenfolge.
Ist alles in Ordnung.
Du hast, klar, ja, das war genau. Das Paket, das haben wir schon zum Anfang gehabt. Also da gibt es jetzt sonst nichts Größeres im Sinne von, was kann man
das
noch
ist,
in der Verwaltung?
Ist schon wirklich
automatisch irgendwo, was weiß ich, dass die Verwaltung irgendwo, was weiß ich, den Mitbürgern irgendwelche Infos, was weiß ich, dein Pass läuft ab in 5 Monaten, musst dir einen neuen Pass beschaffen oder irgendwie so ein Prozess gleich irgendwo antriggert oder automatisiert, irgendwie so Geschichten.
Also es gibt ja unabhängig von unserer Abteilung ganz viele Prozesse, die in der Verwaltung jetzt automatisiert bzw. digitalisiert werden. Da haben wir jetzt am nicht so viel Beteiligung dran. Von daher, die Verwaltung ist stets und ständig in diesem Entwicklungsprozess und gerade auch mit dem offenen Zugangsgesetz, dem OZG, ist es so, dass es gerade eine Riesenumwälzung gibt. Dazu gibt es übrigens auch noch einen Vortrag vom letzten Mal, vom 6.4. Kann man sich auch gerne angucken, aber da sehen wir einfach, das hört nicht auf, das Thema. Es ist einfach immer und ständig um uns rum.
Ja. Ja, nun wird aus dem, was jetzt als konkrete, wie soll man sagen, Maßnahmen schon umgearbeitet ist, der nächste Schritt sozusagen gemacht und soll dann ja auch von der Zukunft statt zur Smart City hin eine Weiterentwicklung geben. Aber es soll auf jeden Fall Informationen geben oder wird Veranstaltungen geben, einmal im Mai, am 5. und das andere am 25. Juni. Aber Rebecca, das erzähl doch du. damit die Hörer auch wissen, was man wann, wo, wie angucken kann, wo man mit teilnehmen kann, sich gegebenenfalls melden soll, um dann gegebenenfalls mitzuwirken. Alles, was da relevant ist, berichte mal darüber.
Genau, also informieren könnt ihr euch am 5.5. vor dem M25, das ist in der Innenstadt am Münzerplatz. Dort werden wir ab 15 Uhr sein und werden so einen kleinen Markt der Möglichkeiten anbieten. Sprich, wir wollen euch so einen kurzen Eindruck geben, was haben wir vor am 25.06., was werden die Themen sein, wo könntet ihr vielleicht Interesse dran haben oder wie könnt ihr auch vielleicht mit euren eigenen Ideen kommen am 25.06. Und für die Kleinen wird es auch was geben, sprich Familien sind auch herzlich eingeladen. Wir bieten ein kleines Bastelangebot an mit den Wunderwutzis. Das sind kleine Zahnbürstenroboter und man kann sich auch mal die Ozobots angucken. Das sind so kleine Roboter, die durch Farberkennung durch den Raum fahren. Das ist auch ganz spannend. Genau, und dann geht es uns aber primär um den Juni, sprich den 25. Das ist ein Samstag und da möchten wir eine kleine Ausstellung bieten rund um die Ergebnisse der letzten Jahre, aber auch ganz intensiv mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Und auch mit den Organisationen, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Sprich, ab 14 Uhr kann jeder in die Ulmer Volkshochschule kommen. Man kann sich vorher anmelden auf der Seite der Ulmer Volkshochschule. Man kann aber auch spontan vorbeikommen.
Ja, du kannst sowieso vielleicht mal kurz sagen, die Adresse, wo man alle die Infos, die auch wir jetzt hier irgendwo geteilt haben, nachlesen kann, wo man auch gegebenenfalls Vorträge nachlesen kann, wo es Videos zu schauen gibt. Vielleicht mal alle diese ganzen Info-Stellen und Ecken, die es dann gibt, einfach mal kurz, also die URLs mal kurz sagen, wenn du sie so einigermaßen parat hast.
Der Infoblog. Ja. Also wir haben natürlich die ulm.de-Seite und dort gibt es unter Leben in der Stadt die digitale Stadtseite und dort findet ihr alles zum Thema Vortragsreihe in der VH, aber auch Bürgerwerkstatt 2022. Und dann haben wir auch nochmal unsere abteilungsspezifische Seite, unsere Beteiligungsplattform, wie wir sie nennen, zukunftsstadt-ulm.de. Und dort findet ihr unter Veranstaltungen alles Wissenswerte um die Bürgerwerkstatt, aber auch um die verschiedenen Veranstaltungen im Vorfeld.
Mhm. Ja, Zielsetzung von dem Tag ist dann konkret von dem vom Juni, was genau, 25. Juni, was genau soll also dann letztendlich dann rauskommen, was stellt ihr euch da vor?
Wir möchten aktiv an den Themen andocken in Arbeitsgruppen von den letzten Jahren. Wir möchten diese Themen weiterentwickeln und wir nehmen auch neue Themen auf. Also wir sind da ganz frei. Und das heißt konkret, wir wollen ganz kleine Projektideen von uns allen überlegen, wie wir die umsetzen könnten. Mhm. Ich fand es immer ganz passend. Ich habe da die Idee vor Augen für mich selbst. Das ist jetzt nur als Beispiel ganz interessant. Jeder kennt es wahrscheinlich. Er ist schon mal durch den Park gelaufen, über eine Wiese und plötzlich macht es... Und man landete mit dem Fuß in einem Hundehaufen und dachte sich, Mann, warum können die Hundebesitzer den nicht wegräumen? Ich selbst bin auch Hundebesitzerin und ärgere mich auch, wenn ich in einen trete. Und ich hatte mir überlegt, es wäre doch toll, wenn wir gucken würden, einmal, wo sind die überall? Und dann würden wir die zum Beispiel markieren, sodass das tatsächlich so ein Aktionstag ist, wo die Leute sehen, okay, macht die weg, das ist nicht schön, ihr verschmutzt unsere Stadt, das ist kein Verhalten, das man da an den Tag setzt. Und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, braucht es vielleicht mehr von diesen Hundetütenspendern? Sprich, wir statten die mit Sensoren aus zum Beispiel, sodass man weiß, wenn der leer ist, dann muss man die nachfüllen. Oder wir gucken auch, in dem Gebiet haben wir ganz viele Hundehaufen entdeckt, aber da gibt es noch keinen Hundetütenspender. Also da müsste vielleicht einer neu gebaut werden. Mhm. Und das ist sowas ganz Kleines, was aber wahrscheinlich für uns alle in Ulm eine Riesenwirkung hätte, weil wir uns nicht mehr ärgern würden über diese Haufen.
Mhm. Ja, und nach dem Juni gibt's dann also wenn jetzt im Prinzip dort Ergebnisse rauskommen, dann in weiteren in Meilensteinplan, in Zeitplan, wie man dann konkret über die nächsten Monate weiterarbeitet, was dann die nächsten Schritte sind, gibt's dann noch mal irgendwo dann aus dem irgendwo eine Umsetzung, eine Konkretisierung, die wieder irgendwo dann erfolgt oder wie ist denn dann so eure Planung, auch dann über die Zeit, sagen wir mal, ins nächste Jahr hinaus? Also wie geht's dann weiter oder gibt es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, okay, jetzt ist alles, was uns eingefallen ist, mal soweit implementiert und dabei überlassen uns zu wenden oder das wahrscheinlich nicht? Oder wie plant ihr dann, wie geht's damit?
Also du kannst dir das so vorstellen mit den Arbeitsgruppen, die wir da haben, dass die Gruppe selbst entscheidet, wie sie dann weitergeht. Mhm. Sprich, am Ende der ganzen Veranstaltung müssen wir festgelegt haben, was machen wir als nächstes, wann treffen wir uns zum Beispiel und wer ist der Verantwortliche, der das alles zusammenführt, die Fäden zusammenbringt und wen brauchen wir vielleicht noch in der Gruppe. Und diese Verantwortung liegt dann bei der Gruppe. Das hat dann weniger zu tun mit irgendwie der digitalen Agenda oder so, sondern das ist die Verantwortung der Gruppe. Sprich, wir geben ein Stück weit die Ergebnisse wieder zurück an die Bürger. Und das ist uns, glaube ich, ganz wichtig nochmal, dass die Bürger gemeinsam mit uns zusammen, die wir alle aktiv sind in diesen Gebieten und ein Bedürfnis haben, daran zu arbeiten, das auf den Weg bringen, aber zusammen. Das heißt, die Gruppe entscheidet, die sich an dem Tag findet.
Mhm. Ja. Und gibt es jetzt für alle Aktivitäten irgendwie städtischerseits dann auch irgendwie, sagen wir mal, ein bestimmtes Budget, das bestimmte Aktivitäten auch irgendwie, also weil natürlich viele wahrscheinlich das auch wissen wollen, irgendwie da ja in einem gewissen Rahmen sich bewegen können oder wie geht das eigentlich? Also für alles muss ja irgendjemand auch ja mehr oder weniger das finanzieren und sagen, das geht nicht oder das illusorisch oder das überstreikt auch, was Technische angeht, vielleicht in Bezug auf Realisierung hat den machbaren Rahmen. Wie ist das? Gibt es da irgendwie auch ein Controlling im Sinne?
Also wenn wir beide uns für diese Hundehaufen-Idee begeistern, dann setzen wir uns hin und sagen, okay, wen bräuchten wir denn noch? Dann sagen wir, okay, vielleicht zu zweit sind wir jetzt nicht ausreichend, um die Idee umzusetzen und so einen Aktionstag. Dann sagen wir, dann bräuchten wir vielleicht noch jemanden aus der EBU, damit irgendjemanden auch das wegräumen kann, weil die EBU vielleicht aber auch diese Spenderstationen aufstellt. Oder vielleicht bräuchten wir auch noch Geld. Jetzt haben wir vielleicht beide keinen wirklichen Träger im Rücken oder auch von der Stadt keine finanziellen Mittel, dann müssten wir uns überlegen, welchen Träger können wir da begeistern, zum Beispiel den BUND oder so.
Oh ja.
Und dann würden wir den mit ins Boot nehmen und dann würden wir gemeinsam zum Beispiel bei der Umweltlotterie einen Förderantrag stellen, in ganz kleinem Umfang, um dann unseren Aktionstag zu starten. Das könnten wir zum Beispiel machen. Wir könnten auch schauen, ob sich vielleicht an den Universitäten entsprechende Projekte befinden, ob sich das da irgendwie so einfügen kann. Aber dass jetzt die Stadt für all diese Ideen, die an dem Tag entstehen, finanzieren wird, das ist nicht gedacht, sondern es ist so gedacht, dass wir uns in der Gruppe überlegen, was brauchen wir jetzt noch, wen brauchen wir, welche finanziellen Mittel brauchen wir, wo können wir die herbekommen, etc. Wir haben bei uns im Team Leute, die können uns helfen und sagen, okay, hier könnt ihr Fördermittel beantragen, hier gibt es vielleicht Möglichkeiten und Töpfe und dafür müssen wir uns halt dann stark machen in dem Moment.
Mhm. Ja, sehr gut. Und bei der Themen, sagen wir, Eingrenzen und Auswahl, das entscheiden aber komplett dann Gruppen und Verantwortliche dann in Eigenregie, was sie jetzt annehmen, was sie jetzt betonen, was sie jetzt vielleicht fallen lassen, oder?
Ja und nein. Ja. Wir haben für die Unentschlossenen schon eine offene Gruppe geschaffen. Also sprich, da komme ich einfach mit meinem Thema, was ich vielleicht habe und meinem Anliegen. Das ist immer ganz wichtig, dass es möglichst konkret ist, sodass auch diejenigen, die in der Gruppe sind, wissen, worum es mir eigentlich geht.
Ja.
Weil da muss ich natürlich dann demokratisch entscheiden, was wir machen. Und dann haben wir aber auch Gruppen, wo wir sagen, okay, hier geben wir auch so ein Stück weit ein Thema vor. Das ist zum Beispiel, dass wir eine Gruppe haben, die beschäftigt sich mit diesem fahrradfreundlichen Ulm mithilfe von Sensorik.
Ja.
Und da wird dann einfach geguckt, was für Anwendungsfälle sind für uns noch spannend in der Gruppe. Also reicht uns das jetzt mit diesem Abstandssensor oder möchten wir noch mehr? Ja. Was ist noch spannend? Was ist noch wichtig für ein fahrradfreundliches Ulm? Und eine andere Gruppe zum Beispiel beschäftigt sich mit diesen Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sprich, wie können wir es schaffen, dass zum Beispiel solche Themen wie, ich weiß nicht, ob dir Mundraub was sagt?
Nee.
Mundraub ist eine Karte in Ulm, die dir alle essbaren Landschaften anzeigt.
Aha.
Also nicht nur in Ulm, sondern die ist europaweit und teilweise sogar weltweit.
Ja.
Und auf dieser Karte kannst du dann quasi hingehen und kannst dann an dem Brombeerstrauch pflücken.
Ah ja.
Und das ist eine tolle Idee, die initiiert wurde und die der ganzen Bürgerschaft zur Verfügung steht. Und in dieser Gruppe wollen wir gucken, was können wir noch verbinden mit diesen beiden Themen?
Mhm.
Was können wir noch digital so aufbereiten, dass es tatsächlich einen Nachhaltigkeitseffekt für uns hat?
Mhm.
Das heißt,
ganz konkret ist da drauf, wo ist ein öffentlicher, was weiß ich, Brombeerenstrauch, wo man pflücken darf oder hingehen darf und der also dann nicht irgendjemand gehört, wo also dann nicht irgendjemand sagt, hallo, du klaust mir meine Beeren, sondern wo man wirklich dann sowas zum Beispiel...
Genau, aber das gibt's ja jetzt schon. Also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist eben diese Mundraubseite, das ist die Idee dahinter.
Verstehe.
Genau.
Ah, ja. Prima. Ansonsten, was man vielleicht mal sagen sollte, ihr habt auf jeden Fall ja auch im Kontext der Vorträge bei der VH, die schon gehalten wurden, überwiegend, ich glaube ein paar stehen noch aus, gibt es ja dann auch Videos zum Nachgucken, wo man nochmal sich sehr ausführlich dann auch informieren kann. Das heißt, wenn man die Vorträge, die da, auch wenn man googelt, nachgucken kann, also wenn man googelt nach diesem ganzen Thema Zukunft statt, die da angeboten werden, kann man alles, das was schon gelaufen ist, eigentlich ja sehr gut nachvollziehen. Ne?
Genau, aber die Vorträge findest du auch, wenn du auf die Seite ulm.de gehst unter digitale Stadt.
Ja, sehr gut. Also auf jeden Fall für alle näheren Infos guckt man einfach dort auf die Website. Oder ansonsten, wenn man konkret Fragen hat, darf man sich auch bei dir melden, oder?
Auf jeden Fall. Gerne immer wieder schriftlich r.schmidt mit 2t at ulm.de.
Perfekt. Ja, Rebecca, dann haben wir es, glaube ich, alles ganz gut hinbekommen vom Timing um 16, 59, 20 Sekunden und sind damit eigentlich auch mit der Plattform schon wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist und wir eine Stunde lang ein bisschen näher über dieses Thema oder mehr erfahren haben, sprechen konnten. Mein Name ist Michael Trost, heute in der Moderation, und sag nochmal deinen Namen, wer da war.
Vielen Dank, Rebecca Schmidt.
Genau, wir sagen gemeinsam tschüss, schönen Nachmittag noch und bis bald. Das war's mit Plattform für heute.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.